Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Also wenn man wirklich genießen möchte, wenn man die Sinne gut einsetzen möchte, dann lohnt sich das mal durchzuatmen, die Ruhe zu finden.
In der heutigen Folge werden unsere Sinne geschärft. Dafür habe ich mir die Sensorikerin Elisabeth Buchinger eingeladen. Mit ihr spreche ich darüber, wie unsere Sinne unsere Wahrnehmung beeinflussen und wie wir sie gezielt einsetzen können, um die Welt um uns herum besser zu verstehen. Grüß dich, Elisabeth.
Hallo, Johannes.
Ja, schön, dich hier zu haben. Sensorik, Sinne. Wie kam es denn eigentlich zu diesem Weg, den du da eingeschlagen hast?
Ja, das hat eigentlich eine lange Familiengeschichte schon, die fortgeführt habe. Und zwar in unserer Familie setzen sich alle gerne mit Essen, Lebensmitteln und Genuss auseinander. Meine Großeltern haben einen großen Bauernhof gehabt, mit einem Wirtshaus früher auch dabei. Meine Mutter war Kochlehrerin, also für mich war das als Kind selbstverständlich, dass zu Hause immer frisch gekocht wird. Und mein Vater hat einen Weinhandel betrieben. Das heißt, ab einem gewissen Alter habe ich mich dann nicht nur durch den Kräutergarten gekostet, sondern auch durch unseren Weinkeller. Und dann habe ich im Studium der Lebensmitteltechnologie gelernt, dass das, was ich so gerne mache, nämlich Essen, Trinken und Kosten, dass da eine ganze Wissenschaft dahinter steht, nämlich die Sensorik. Und das hat mich total fasziniert. Und nach dem Studium habe ich mich dann in dem Bereich auch selbstständig gemacht, mit dem Unternehmen Sensorikum.
Ja, da kommen wir auch noch gleich dazu, was ihr da so alles anbietet. Aber vielleicht auch noch mal ganz kurz, was ist eigentlich Sensorik genau und wie beeinflusst denn die Sensorik unser tägliches Leben?
Ja, also Sensorik ist sozusagen das professionelle Essen und Trinken, das heißt das Kosten mit allen Sinnen und das Messen, was ich da eigentlich gerade wahrnehme. Was dann auch dazu gehört, ist die Sensorik-Sprache, nämlich dann noch das Sprechen über die Wahrnehmungen. Und das beeinflusst uns eigentlich immer. Also sobald wir essen und trinken, gibt es ganz viele Einflussfaktoren. Einerseits von außen, von der Umgebung, die auf uns wirken. Natürlich vom Produkt, von der Speise, von dem Getränk, das ich da vor mir habe. Und schlussendlich kommt es auch immer darauf an, welcher Mensch, welche Person das isst oder trinkt. Also auch die Person hat natürlich einen Einfluss aufs Ergebnis.
Also alles, was einen ja umgibt und einen selbst dann auch ausmacht, hat in irgendeiner Art und Weise Auswirkungen. Ja, und die Umwelt, wie stark beeinflusst die denn unsere Sinneswahrnehmung? Nehmen wir da bestimmte Dinge in einem bestimmten Umfeld ganz anders wahr oder auch vielleicht stärker wahr?
Ganz bestimmt, und das kennt wahrscheinlich jeder, dass man so dieses Urlaubserlebnis hat, wo man irgendwo einen herrlichen Wein trinkt oder was Besonderes isst. Man nimmt es dann mit nach Hause und zu Hause ist die Enttäuschung meistens vorprogrammiert. Es schmeckt einfach ganz anders. Und das ist so ein Effekt, wo man ganz stark merkt, wie die Umgebung immer mitwirkt. Das ist natürlich einerseits so ganz physikalische Dinge wie die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur, alles, was so rund um uns ist. Aber es ist natürlich auch die Psychologie. Im Urlaub sind wir entspannt. Wir sitzen vielleicht direkt neben dem Meer. Wir sind vielleicht mit anderen Menschen unterwegs, als wir dann zu Hause wieder sitzen. Und alles das wirkt sich immer auch auf unsere Wahrnehmung aus und darauf, wie gut es uns schmeckt.
Ja, das Schmecken ist ja das eine. Das andere ist ja auch das Empfinden. Du hast es ja auch gerade gesagt, im Urlaub, ne, da fühlt man sich vielleicht dann auch ganz anders. Ich habe ja auch ein Wanderbuch geschrieben mit Geist und Füßen im Saarland. Und da geht es darum, Wanderungen ja, mit allen Sinnen zu erleben, sich nicht unbedingt auf den Weg zu konzentrieren oder konzentrieren zu müssen, sondern einfach draußen in der Natur unterwegs zu sein. Eine besondere Wanderung, die auch mit Sinnen zu tun hat, ist auch mit dabei. Die führt durch den Merziger Wolfspark und den Kammerforst dort bis hin zum Garten der Sinne. Sind denn solche Wanderungen in der Natur auch gute Möglichkeiten, a, einerseits die eigenen Sinne zu schärfen, aber auch, ja, sich zu entspannen, sich auch wieder erden zu lassen?
Unbedingt, wobei es natürlich auf den Typ drauf ankommt. Also ich glaube, manche Menschen entspannen irrsinnig gut beim Wandern. Andere wahrscheinlich werden total gestresst bei dem Gedanken, dass sie wandern gehen müssen. Und das ist auch schon so eine ganz wichtige Regel, wenn es um Genuss geht. Es ist immer individuell. Also es gibt nichts, wo man sagt, das ist der ultimative Genuss für die Menschheit. Das haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Also ja, für alle, die wandern gehen, unbedingt. Und dann auch die Sinne schulen und geschulte Sinne sind immer von Vorteil, ganz egal, ob man wandern geht, ob man isst, ob man trinkt, ob man Musik hört. Also je geschulter die Sinne sind, umso mehr kann ich wahrnehmen und umso höher ist dann auch der Genuss. Und wir brauchen ja immer alle Sinne. Also das hängt ja alles zusammen. So wie die Umgebung auf uns wirkt, ist es auch gut, einmal das Hören aktiver zu trainieren oder vielleicht einfach mal, was fühle ich denn im Wald? Spüre ich den Wind zwischen den Bäumen? Wie schauen die Blätter aus? Wie viele Grüntöne kann ich entdecken? Also da gibt's jede Menge zu erleben. Und das große Thema ist ja immer Achtsamkeit, ist so ein Schlagwort. Und ich denke, da kann man auch im Wald sehr viel üben und sehr viel trainieren.
Ja, du hast ja eben auch schon gesagt, Sensoricum, dein Unternehmen, das du gegründet hast. Wie bist du denn überhaupt da auf die Idee gekommen, nach dem Studium dann tatsächlich in die Selbstständigkeit zu gehen mit diesem Thema, was ja nicht, ja, alltäglich ist?
Ja, es haben damals auch viele gesagt, mutig, ja, das ist sehr mutig, diesen Schritt zu gehen. Wir waren zu dritt damals, wir haben das Unternehmen zu dritt gegründet und wir wollten unbedingt in der Sensorik tätig sein, haben aber keine Sensorik-Jobs gefunden. Das war so der eine Grund und dieser Hang zum Selbstständigsein liegt schon auch bei uns in der Familie und das habe ich auch ganz stark, einfach auch mit dieser Freiheit, die man hat als Unternehmerin, mit allen Vor- und Nachteilen natürlich verknüpft. Aber es war mir schon wichtig, irgendwie so selbstbestimmt arbeiten zu können. Und ja, da ist dann der Schritt nahegelegen, die Sensorik anzubieten. Und das ist jetzt 15 Jahre her. Also es, ja, hat sich ausgezahlt.
Schon eine ganze Weile am Markt mit dem Thema Sensorik und Sinne schärfen vertreten. Welche Ziele, was, ja, verfolgt ihr mit Sensoricum? Was bietet ihr denn da alles an?
Also wir bieten Sensorikwissen für die Praxis. Es ist uns ganz wichtig, dass das immer praxisrelevant ist. Das heißt, wir haben ganz schnell bemerkt, dass viele der Methoden oder der Schritte in der Sensorik, wie man sie lernt nach Lehrbuch, dann im Alltag gar nicht immer praxistauglich sind. Das heißt, wir versuchen immer Lösungen zu finden, ganz egal, ob das ein kleines Team ist oder ein großes Unternehmen, ob die schon viel Kontakt mit Sensorikwissenschaft hatten oder einfach mal zusammensitzen und kosten und sagen, ja, schmeckt man nicht. Wir finden immer einen Punkt zum Anknüpfen und schauen, dass man dann Schritte in die richtige Richtung gehen. Also wir bringen das Wissen in die Praxis, einerseits in Form von Beratungen, wir machen auch Schulungen, wenn ganze Teams zu uns kommen und wir bieten jetzt neu auch viele Online-Kurse, weil wir einfach gemerkt haben, dass auch unsere Kundschaft immer flexibler ist und flexibler sich weiterbilden möchte, mit standortübergreifenden Teams arbeitet. Und da ist das wirklich eine gute Lösung.
Ja, in der Online-Akademie bei Sensoricum gibt's entsprechende Kurse. Welche Kurse sind es denn ganz genau und wie läuft so ein Kurs ab? Kannst du ja auch gerne mal noch ein bisschen ausführlicher dazu erzählen.
Ja, gerne. Also wir haben einige Kurse zum Thema Sensorik-Sprache, weil das eine große Herausforderung in der Praxis ist, das, was man riecht und schmeckt, in Worte zu fassen und sehr präzise zu benennen. Das heißt, man kann bei uns wirklich beschreiben, wie die Profis lernen. Und dann auch noch die Methoden dazu, wenn ich sage, ich möchte mit einem ganzen Team verkosten und wir möchten die Sensoriksprache in ein System fassen, wir wollen dann Entscheidungen treffen, dann braucht es eine gewisse Methodik dazu. Und im Juni kommt jetzt ganz neu ein Kurs, wo man auch die Sinne nur ein bisschen schärfen kann. Der ist wirklich für alle geeignet, die regelmäßig verkosten oder das Verkosten lernen möchten. Da kriegt man dann auch Sinnestests nach Hause geschickt. Und kann dann ein bisschen testen, wie schaut's mit dem Geschmackssinn aus, wie schaut's mit dem Geruchssinn aus. Und es sind ganz viele Übungsanleitungen auch dabei. Es sind kurze Videolektionen und dann auch viele interaktive Theorielektionen. Das heißt, man lernt sehr viel, muss sie da aber immer auch aktiv einbringen in die Kurse. Und ganz wichtig, wir haben einmal im Monat einen Live-Call dabei. Also es gibt immer dann eine Online-Beratung auch zusätzlich, weil das Persönliche natürlich auch ganz wichtig ist und die Möglichkeit, Fragen zu stellen, zu diskutieren, über die Ergebnisse zu sprechen. Also es ist zwar online, aber trotzdem mit Kontakt zu uns.
Ja, ich denke, das ist ja auch was Wesentliches, damit man sich tatsächlich dann auch austauschen kann. Du hast es eben gesagt, klar benötigt man da auch eine eigene Sprache dafür, um einfach ja bestimmte Dinge besser beschreiben zu können. Ich kenne es vor allem aus dem Bereich der Weine oder des Weins. Da gibt's natürlich dann auch Dinge, die man einfach ja auswendig gelernt abruft, um bestimmte Dinge dann auch auf den Punkt zu bringen oder was ich denn da schmecke und rieche, einfach auch greifbarer zu machen. Wie viel Zeit steckt denn da drin, bis man dann tatsächlich so eine komplexe Sprache, bis man es zumindest beherrscht, finde ich, gelernt hat?
Ja, das kann man jetzt gar nicht so pauschal sagen. Grundsätzlich ist ja Sprache lernen mehr als nur die Vokabel zu lernen, weil ich brauche zu jeder Sprache die passende Wahrnehmung dazu. Also es ist zwar schön, mir die Weinsprache anzuschauen, aber wenn ich nicht weiß, wie ich die Holzsorten unterscheiden kann oder sonstige Dinge aus dem Weinaromarat, dann helfen mir die Wörter auch nichts. Und das ist die große Herausforderung. Also Sensoriksprache zu lernen heißt immer, ich lerne ein Wort und ich muss aber die Wahrnehmung dazu kennen. Also wenn man sagt, okay, es gibt zum Beispiel verschiedene Zimtsorten. Da gibt es den Cassia-Zimt und den Ceylon-Zimt. Und das kann ich jetzt irgendwo lesen und das ist schön, das zu wissen. Aber wenn ich den Cassia-Zimt noch nie gerochen habe und dann auch den Unterschied zum Ceylon-Zimt nicht kenne, dann bringen mir die Wörter nichts. Das heißt, das ist Sensorik, Sprache, Lernen ist immer so die Aufgabe im Alltag eigentlich. Also wirklich jeden Tag, wenn man an der Gewürzlade vorbeigeht, hineinriechen, üben, wie riecht der Zimt, wie riecht die Gewürznelke, wie riecht Piment, wie riecht der Kardamom. Und erst wenn ich das alles sattelfest habe, dann kann ich es woanders auch wieder herausriechen und dann fällt mir das Wort dazu ein. Also es ist ein komplexes Thema, aber man kann das üben und man kann einmal so die Basisbegriffe lernen und dann wird man mit der Zeit sehr schnell besser.
Also Übung macht hier auch dann die Meisterin und den Meister. Da vielleicht hilft dann tatsächlich auch so ein Spaziergang durch den Wald, um einfach auch da bestimmte Gerüche, die man in seinem Alltag sonst nicht unbedingt irgendwie griffbereit in der Gewürzschublade hat, tatsächlich dann auch mal wahrnehmen zu können, ne?
Unbedingt. Also wir brauchen auch diese Begriffe, nämlich auch, wenn es um Lebensmittel geht. Also das Thema erdig ist ein Begriff, den wir sehr oft wo haben, natürlich in der rote Beete oder rote Rübe, wie wir in Österreich sagen. Aber es wird dann oft mit Waldboden sogar verglichen. Also es sagen dann viele, ja, denk an den Waldboden. Und wenn ich den Waldboden nicht kenne, dann fällt mir das schwer. Also unbedingt, also es ist wirklich die Aufgabe, sozusagen an allem zu riechen und sich das gut einzuprägen.
Also tatsächlich, wenn man sich damit beschäftigen möchte, heißt es tatsächlich trainieren, 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 um ein feines Gespür für Geschmack, Aroma und auch Textur zu entwickeln. Also sehr viel probieren. In dem Fall geht dann tatsächlich probieren über studieren und dann auch sehr wahrscheinlich immer sich wieder austauschen. Aus dem Grund habt ihr dann auch diese Austausch-Calls mit dabei.
Genau. Oft lernt man dann auch mit anderen mit. Das heißt, man hört ein bisschen mit, was haben die anderen für Fragen und lernt da gute Begriffe wieder kennen. Generell ist ja Sensorik und das mag ich auch so an der Sensorik. Es ist immer, man arbeitet im Team. Also es ist wirklich eine Teamarbeit. Eine Person alleine kann nie alles rausschmecken. Da gibt es genug Studien, die das beweisen. Man braucht immer mehrere Blickwinkel, um ein vollständiges Bild zu bekommen. Und man lernt da wirklich von anderen sehr schön mit. Und es gibt keine Sensorikmethode, die darauf ausgerichtet ist, dass nur ein Mensch verkostet, sondern man spricht immer so von mindestens 5, 6, 7 Personen, je nach Methode. Und erst dann kann ich wirklich was entscheiden und dann kriege ich ein gutes Bild von dem vor mir. Und das mag ich auch so, dass man irgendwie mit dem Menschen als Messinstrument arbeitet, mit allen seinen Stärken und Schwächen. Also wir sind einerseits sehr gut, wir haben eine sehr gute, sehr feine Wahrnehmung, aber wir haben auch sehr starke Tagesschwankungen. Das kennen wir von uns allen, dass wir manchmal mehr ausgeschlafen sind oder gut gelaunt. Und das wirkt sich auch alles auf unsere Wahrnehmung aus.
Emotionen entsprechend steuern dann auch das Erfahren und das Erleben mit all den Sinnen, die man dann so einsetzt in solchen Themen.
Genau, ganz stark. Man kennt es vielleicht, wenn man gestresst ist, dass auch Stress und Genuss ganz schlecht zusammengehen. Das heißt, wenn man wirklich genießen möchte, wenn man die Sinne gut einsetzen möchte, dann lohnt sich das mal durchzuatmen, die Ruhe zu finden. Und erst dann kann ich wirklich schmecken, riechen, sehen, fühlen, was da alles vor mir ist. Und genauso gibt es Studien, es gibt sehr lustige Studien, die zeigen, dass verliebte Menschen bitter zum Beispiel weniger wahrnehmen. Also wenn man verliebt ist, ist die Welt tatsächlich weniger bitter. Und so wirkt sich jeder Gemütszustand auch auf die Wahrnehmung aus.
Wobei Bitterstoffe ja so unheimlich gesund sind, ne?
Ja. Regen die Verdauung an.
Ja, ja. Welche Menschen besuchen denn solche Kurse bei euch? Sind das dann hauptsächlich Personen, die in irgendeiner Art und Weise irgendwas mit Lebensmitteln zu tun haben? Vom Lebensmitteltechniker bis zur Winzerin oder von der Sommeliere bis hin zum Bäcker?
Genau, also großteils aus der Lebensmittelbranche und zwar wirklich quer durch, angefangen von Landwirtschaft, wo wir schon gearbeitet haben, wie man Tomatensorten gut züchten kann. Also wir haben viele Tomatensorten gekostet zum Beispiel und die aufs Aroma hin untersucht, bis hin zur Gastro, Lebensmittelindustrie, kleinere Betriebe, die produzieren, Food-Startups gehören auch immer wieder zu unseren Kundinnen und Kunden, bis hin zu Handel, Großhandel, also wirklich quer durch die ganze Lebensmittelkette, aber auch einige Journalistinnen und Journalisten, die sich viel mit dem Thema Essen und Trinken beschäftigen, bis hin zu Hobby-KöchInnen, BrauerInnen, ja, quer durch. Aber gewisse Liebe oder gewisse Connection zu Lebensmitteln ist eigentlich immer vorhanden.
Das eine ist ja Schulung. Beratet ihr auch Unternehmen in dem Sinn, dass ihr dann dorthin geht und zum Beispiel die Produkte verkostet, die dort produziert werden und dann eure Vorschläge macht, was da verbessert werden könnte oder sollte?
Ja, machen wir auch. Also was wir viel machen für Unternehmen ist, dass wir Sprache entwickeln, dass wir wirklich die Produkte kosten und einmal einen Wortkatalog als Vorschlag entwickeln, damit sie dann leichter drüber sprechen können oder sogenannte Aromaräder auch erstellen. Wenn wir Produkte verkosten, dann ist das immer ein objektives Urteil, weil gerade wenn es um das Thema, was ist besser geht, dann braucht man eine große Menge. Also da sind wir auch wahrscheinlich die falsche Zielgruppe, weil wir halt uns intensiv mit Lebensmitteln beschäftigen. Das heißt, unser Blick auf die Produkte ist gar nicht mehr der, den so spontane Kundinnen und Kunden haben, die das einfach kosten und den ersten Impuls einfach von sich geben. Wir haben doch ein bisschen einen geschulteren Blick schon drauf. Das kann man gar nicht immer ausschalten, diese Brille, die man einfach nach 15 Jahren Sensorik so aufhat. Also wie gesagt, objektive Urteile ja sehr gerne. Ansonsten geht es halt dann den Schritt zu den Konsumenten, Konsumentinnen, wo man dann davon spricht, dass man so mindestens 60, 80, 100 Personen befragt, um zu wissen, welches dann am Markt besser ankommt.
Also entsprechend die Blindverkostung und dann einfach tatsächlich mit einem Fragebogen arbeitet, um dann die Sinneswahrnehmungen mitzunehmen.
Genau, ja.
Die Sinne geschärft, die Sinne spielen ja, wie du gesagt hast, ja auch in allen Lebenslagen eine große Rolle. Wie sieht es denn in der Gastronomie aus? Ja, wie groß spielen da die Sinne denn tatsächlich eine Rolle, um vielleicht auch gewissermaßen die Essenserfahrung zu verbessern, wenn ich da am Tisch sitze und ein Gericht habe? Was kann ich da als Gastronom denn tatsächlich auch von außen vielleicht verbessern, optimieren, anders machen, dass ein Essen plötzlich ganz anders schmeckt, viel besser schmeckt?
Ja, also alle die Faktoren, die wir schon kurz angesprochen haben, das beginnt natürlich beim Ambiente. Das heißt, wir wissen, dass sich Lichtfarben auf die Wahrnehmung auswirken. Es wirkt sich aus, ob der Tisch rund oder eckig ist, welches Material das Tischtuch hat, wie freundlich das Servicepersonal ist. Also alle diese Dinge beeinflussen natürlich das Gesamterlebnis. Ja, was dann dazu kommt, sind Geschirr, Geschirrfarben, Geschirrformen, wie liegt es in der Hand, wie ist es mit dem Besteck? Also wirklich, es gibt eigentlich nichts, was keinen Einfluss hat, kann man so zusammenfassen. Und dann geht es natürlich um die Qualität der Lebensmittel. Also da lässt man sich sehr wenig täuschen. Es kommt natürlich jetzt darauf an, welches Gericht es ist, aber man kann Qualität schlecht wo hineinkochen oder hineinproduzieren, wenn es in den Rohstoffen nicht schon da ist. Das heißt, es braucht natürlich eine gewisse Qualität der Lebensmittel. Dann kommt es darauf an, wie ist das auf dem Teller arrangiert? Wie schaut das aus? Ist es ein bunter Mix an Farben? Ist es einfärbig? Also da gibt es jede Menge Dinge, die man in der Optik machen kann. Wie groß wirkt ein Gericht? Da geht es dann auch ganz viel um die optische Sättigung. Also auch die kann man beeinflussen mit der Art der Präsentation. Wenn ein Gericht mehr nach mehr aussieht, dann sättigt es auch mehr, obwohl es vielleicht die gleiche Menge ist. Da gibt es ganz viele Spielereien, die man auch als Gastronom oder Gastronomin machen kann.
Aber wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, ich kann noch so viel in den Umgebungsfaktoren bespielen, wenn die Qualität der Speise, ja, das Essen einfach nicht schmeckt, wenn man so sagt, nicht korrekt ist, dann bringt mir das alles andere auch nicht viel, ne?
Ja, also es ist immer noch die Kernqualität, die macht so mindestens die Hälfte des Erlebnisses aus. Also ich kann tolles Ambiente haben, wunderschön eingerichtet, perfekt bequeme Stühle zum Sitzen, tolle Tischdecken und alles super. Dann muss ich auch liefern. Also je mehr, je mehr rundherum, umso mehr Erwartungen wecke ich ja auch. Und die müssen dann natürlich auch erfüllt werden.
Ja, und wie stark verändert der Preis, die Rechnung am Ende dann, die Sinneswahrnehmung?
Ja, also auch der Preis verändert unsere Wahrnehmung. Da gibt es auch ganz lustige Studien mit Wein, wo man denselben Wein mehrmals reicht und einfach unterschiedliche Preisangaben dazu macht. Und der wird tatsächlich anders bewertet, ja. Also wie gesagt, es gibt nichts, was keinen Einfluss hat. Es ist auch das Gegenüber am Tisch, das kann der Gastronom natürlich nicht beeinflussen. Aber auch das wirkt sich darauf aus. Erstens, was wir bestellen und wie es uns schmeckt. Also wir wählen ja andere Speisen, ob wir mit den besten Freunden und Freundinnen unterwegs sind oder ob das ein Firmenessen ist oder vielleicht mit den Schwiegereltern. Je nachdem wählen wir anders aus und erleben das ganze Essen anders.
Wie stark beschäftigt sich denn tatsächlich die Gastronomie mit so einem Thema? Diese Umgebungsfaktoren, was kann ich als Gastronom dafür tun? Ist das so ein Thema, was dort Wahrnehmung hat? Oder beschäftigen die sich wirklich hauptsächlich mit dem, was nachher auf den Teller kommt? Was sind da so deine Wahrnehmungen, deine Erfahrungen?
Also ich habe die Erfahrung, dass gerade Gründerinnen und Gründer sich sehr stark damit beschäftigen, wie sie das Lokal einrichten, eben bis hin zur Lichtfarbe, bis hin zur Musik, Hintergrundmusik, wo wir auch wissen, dass sich die Musikart, die Lautstärke auf das Erlebnis auswirkt. Ich unterrichte auch an einer Fachhochschule in Wien, die in der Gastronomie und Hotellerie auch tätig ist. Und da ist großes Interesse an dem Thema, wirklich alles, was sich auf das Erlebnis auswirkt, ja, bis hin zum Food Pairing natürlich, das auch in der Gastronomie ein großes Thema ist. Also ich würde sagen, das Interesse ist schon da, wahrscheinlich nicht bei allen, aber die es ernst nehmen, also die versuchen schon viel in die Richtung zu machen. Und wenn es, also auch so ein Ding wie, welches Geschirr kaufe ich ein? Also irgendwie beschäftigt sich jeder damit, weil irgendein Geschirr muss man mal auswählen. Und da spielen diese Überlegungen natürlich auch mit. Passt mein Gericht dann zum Geschirr, schaut es schön aus? Und manchmal soll es ja auch so ein gewisser, so wie wir in Wien die Würstelstände haben, auch die haben ja eine gewisse Optik, die es dann immer wieder zu verteidigen gilt. Also auch manchmal gehört es dazu, dass das auf einem Pappgeschirr serviert wird.
Das erwartet man dann auch, ne? Das ist genau, ist genauso. Ich habe den Eindruck, dass andere Branchen da teilweise durchaus stärker unterwegs sind, was das Thema Inszenierung, würde ich jetzt einfach auch mal so sagen, man könnte auch vielleicht sagen, ein bisschen Beeinflussung der Kundschaft angeht. Man hat das Thema Duftmarketing, das in vielen Branchen, gerade auch im Textilbereich oder im Hochpreissegment, natürlich dann auch vorhanden ist. Da wird ja auch durchaus bestimmte Dinge inszeniert. Man kommt ja an keiner Louis Vuitton-Filiale vorbei, ohne dass es dort eine Schlange gibt, man einzeln reingelassen wird. Das gehört ja auch entsprechend dazu, und das, finde ich, spielen andere Branchen viel, viel stärker aus als die Gastronomie. Wobei es ja in der Gastronomie für mich tatsächlich am meisten um Sensorik und um Sinne geht.
Ja, wobei das Duftmarketing vielleicht kontraproduktiv wäre. Also wir möchten ja nicht schon ganz stark beduftet werden, wenn wir in ein Restaurant gehen. Aber ja, die haben vielleicht schon vorher dieses Thema mit den Reservierungen. Das heißt, man muss sich schon im Monate voraus bei manchen Lokalen anmelden, dass man überhaupt einen Platz kriegt. Das ist vielleicht auf ein bisschen einer anderen Ebene. Ja, aber es ist immer Luft nach oben. Also man könnte natürlich da auch noch mehr inszenieren. Es gibt, glaube ich, ein paar Lokale, die das schon sehr gut machen, die einfach sehr viel auf das Ambiente Rücksicht nehmen. Ja.
Die Beeinflussung ist ja sowieso ein großes Thema. Wie stark lässt man sich denn tatsächlich da auch beeinflussen? Gibt es da Menschen, bei denen wirkt gar nichts und bei anderen, da reicht schon ein Müh von irgendeiner Beeinflussung im Endeffekt und die sind hin und weg? Ist das also auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich?
Ja, also es ist bestimmt von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber ich glaube, niemand von uns kommt aus. Ich kenne keinen Menschen, der gar nicht irgendwie beeinflusst wird. Natürlich, manche kennen schon ein paar Tricks und achten darauf, aber ich glaube, gewisse Werbungen oder Melodien, die man von Werbungen kennt, da sind wir alle anfällig dafür, dass die irgendwann hängen bleiben. Es ist natürlich auch die Wiederholung, die dann wirkt. Je öfter wir an etwas vorbeigehen, je öfter wir von etwas hören, umso beliebter wird es mit der Zeit, umso mehr schätzen wir das vielleicht auch. Aber ja, das wirkt auf jeden Fall. Man weiß natürlich auch, dass wir auch beeinflusst werden, auf welcher Position der Speisekarte gewisse Gerichte platziert sind. Das heißt, der erste Blick ist in einer Karte immer rechts oben. Und danach screent man so ein bisschen herum, aber je nachdem, welche Gerichte da platziert werden, das gibt dann diesen Kontrasteffekt, dass man was Teures neben was noch Teureres setzt, wenn ich das gerne verkaufen möchte. Man weiß, dass meistens der billigste Wein am wenigsten bestellt wird, aber der zweitbilligste dann schon sehr gerne. Also man möchte ja nicht billig wirken, aber der zweitbilligste ist okay. Und da gibt's ganz viele so Tricks, die dann schon bekannt sind, die man schon auch nutzen kann in der Gastronomie.
Ja, die Beeinflussung spielt ja sicherlich dann auch, wenn ihr jetzt in, also bei einer Online-Akademie ist es ja natürlich noch ein bisschen was anderes. Aber wie stark spielt denn da die Beeinflussung da auch mit, wenn du sagst, ihr macht Sinnesschulungen? Man kriegt dann entsprechend ein Paket nach Hause, muss sicherlich irgendwelche Aufgaben erfüllen. Ist ja sicherlich wichtig, dass man da zuerst mal seine Sinneswahrnehmungen zuerst mal notiert, bevor dann drüber gesprochen wird. Weil ich glaube, zumindest geht es mir immer so beim Wein, wenn irgendjemand sagt, ich habe das oder jenes gerochen, dann sagen viele am Tisch, ach ja, stimmt, jetzt rieche ich es auch.
Ja, also in der Sensorik versuchen wir eigentlich das Gegenteil von dem zu machen, was wir gerade gesprochen haben, nämlich so wenig wie möglich zu beeinflussen. Wir wollen möglichst neutrale, unbeeinflusste Urteile haben. Das heißt, wir versuchen einmal die Umgebung zu standardisieren. Das sind oft ganz neutrale Räume, in denen verkostet wird, mit sehr hellen Möbeln, möglichst wenig Farbe. Also wir wollen keine roten Wände haben zum Beispiel, sondern wir wollen uns wirklich auf die Sinne konzentrieren können. Wir versuchen oft auch, das Geschirr so neutral wie möglich zu halten, in sehr einfachen Gläsern, Schüsseln, Behältern, damit auch da kein großer Einfluss davon ausgeht, dass wir uns wirklich rein auf die Sensorik, auf die Produkte konzentrieren können. Und ganz eine wichtige Regel ist die Ruhe, also nämlich so lange, bis alle mit der Verkostung fertig sind. Und das ist eigentlich das Um und Auf. Wenn jemand die erste Meinung sagt, dann kann man eigentlich die Verkostung abbrechen, weil wir uns eben nicht schützen können vor der Beeinflussung. Das kennt man wahrscheinlich auch, gerade auch bei Weinverkostungen, wenn jemand die Holunderblüte herausschmeckt, auf einmal schmecken es alle.
Ja.
Und ja, und von dem, vor dem sollte man sich schützen in der Sensorik. Das heißt wirklich in Ruhe verkosten. Und das hilft schon, wenn man den Menschen Aufgaben gibt. Also wenn die ihre Proben kriegen, wenn die ein Prüfformular vor sich haben, dann sind die meisten mal auf die Aufgabe konzentriert. Und wir sind da sehr streng mit der Ruhe. Wir versuchen da wirklich, das gut durchzuziehen, bis alle fertig sind. Und danach dürfen wir über alles sprechen. Danach darf jeder seine Wahrnehmungen sagen, seine Eindrücke, wie gut es geschmeckt hat oder nicht. Also nachher reden wir über alles.
Ja, und das macht dann sehr wahrscheinlich auch richtig viel Spaß, wenn dann auch einfach ja die Eindrücke und die Sinneswahrnehmungen dann auch geteilt werden und man dann plötzlich, du hattest eben auch gesagt, einfach auch vielleicht nochmal einen ganz anderen Blick auf das, was man vorher geschmeckt hat, erhält.
Ja, und da haben wir wieder dann das Lernen aus der Gruppe. Also es gibt dann oft noch was, wo man dann sagt, ah ja, jetzt schmecke ich es auch oder das ist ein super Wort für das, was ich nicht in Worte fassen konnte. Und dann hat man diesen Lerneffekt, aber wichtig ist immer, die eigene Meinung vorher mal schriftlich zu notieren. Und ja, dann lernt man wirklich von der Gruppe und dann macht es auch Spaß. Und wir waren noch nie bei einer Verkostung, die nicht irgendwie spannend und interessant war. Es ist wirklich ganz egal, welche Produkte man verkostet. Sobald man ein bisschen vergleichen kann und dann drüber spricht, wird es eigentlich immer spannend.
Wie lange dauert denn so ein Online-Kurs bei euch überhaupt? Das haben wir nämlich eben, glaube ich, gar nicht gesagt.
Ja, das stimmt. Wir haben unterschiedliche Kurslaufzeiten, das heißt, auf manche Kurse hat man 2 Monate Zugriff, das sind die ein bisschen kürzeren, auf die anderen hat man 6 Monate Zugriff, die sind dann etwas aufwendiger auch gestaltet vom Zeitaufwand, wobei der Zeitaufwand sich auf mehrere Stunden beschränkt, plus eben einmal im Monat 1 Stunde die Live-Calls mit uns. Und wir haben auch bei jedem Kurs eine Kursempfehlung, dass man sich die Tage gut einteilen kann und dann merkt, okay, das eine Kapitel dauert ungefähr 20 Minuten und dann kann ich mir den Termin gut in den Kalender eintragen und so den Kurs durchplanen.
Also großer Teil ist selbstlernend und dann, wie gesagt, gibt es dann aber auch immer wieder diese Austauschrunden und Formate, um dann einfach auch das, ja, Gelernte, Selbstgelernte auch in irgendeiner Art und Weise das erste Mal vielleicht dann mal praktisch in der Gruppe anzuwenden und auch dann zu vertiefen.
Genau, also wir haben auch bei den Methoden, lernt man die Methoden wirklich auch in der Praxis. Man muss die dann auch zu Hause ausprobieren, mehrere Menschen einladen und eine Verkostung durchführen und dann auch die Datenauswertung. Da gibt es einige Beispiele von uns, die dann auch selber ausprobieren. Und in den Live-Calls können wir dann uns die Ergebnisse ansehen und darüber sprechen. Und ja, das funktioniert sehr gut. Wir haben da super Erfahrungen damit und das Format wird auch sehr geschätzt von unseren Kundinnen und Kunden.
Ja, wunderbar. Und da werden also alle Sinne geschärft. Wir haben jetzt auch alle Sinne geschärft. Und ich danke dir, liebe Elisabeth, für diesen kurzweiligen Einblick in die sinnliche Sensorikwelt. Wer jetzt Lust hat, wer noch mehr über Sinne und Sensorik erfahren möchte, besucht euch einfach auf eurer Webseite. Da findet ihr alle Informationen. Er findet auch die Kurse, die du gerade erwähnt hast und kann sie natürlich auch da buchen. Herzlichen Dank dir.
Danke für die Einladung.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.